Dort, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und meine Erfahrung ist, dort, wo vom Geist des Herrn die Rede ist, ist oft Angst oder ein unangenehmes Gefühl. Und manchmal frage ich mich, warum? Weil eigentlich ist es wahr. Dort, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Aber irgendwie ist es so schwierig, in die Freiheit hineinzukommen. Und die Predigtreihe, die hat ja eigentlich genau den Sinn, dass man das unangenehme Gefühl nicht mehr so hat, sondern dass man sich ein bisschen sicherer fühlt mit dem Thema Heiliger Geist. Und der Björn hat das letzte Mal, vor 2 Wochen, zwischen dir war ja der Martin Gigax da, hat er angefangen, über das Wesen und die Person vom Heiligen Geist zu lehren. Wer ist das überhaupt? Ein Gespenst? Eine Kraft? Was ist das? Und ich glaube, er hat gut können sagen, oder man hat gut gesehen anhand der Bibel, es ist eine Person. Genauso wie Gott der Vater eine Person ist und Gott Jesus der Sohn eine Person ist, ist auch der Heilige Geist eine Person. Also er ist nicht irgendwie so eine esoterische, alles durchströmende Kraft, die irgendwie rumschwabbelt, sondern er ist eine Person, wo man eine Beziehung haben kann. Heute gehen wir jetzt in ein anderes Gebiet. Und zwar wird es heute sehr viel praktischer. Heute geht es darum, wie wirkt er denn in unserem Leben? Für das haben wir 2 Predigten vorgesehen. Ich bin den nächsten Sonntag nochmal dran. Ich habe die Wirkung. Heute schauen wir es ein bisschen allgemein an, und zwar anhand von Petrus in der Apostelgeschichte. Und das nächste Mal schauen wir dann die schwierigen Gaben an. Die Zungenrede, Prophetie, Gabe von der Heilung. Die Sachen, die so komisch sind, so seltsam. Aber ich glaube, heute geht es jetzt wirklich mal darum zu schauen, wie wirkt der Heilige Geist denn in unseren Alltag inne? Wieso brauchen wir den überhaupt? Langt Jesus nicht? Und für das möchte ich 2 Sachen anschauen, genauer. Zuerst den Auftrag. Den Auftrag, den wir Menschen haben. Warum gibt es uns überhaupt? Und spezifisch den Auftrag, den wir Christen haben. Und das Zweite ist nachher, wie der Petrus das erlebt hat. Und wenn wir in den Auftrag hineingehen, dann haben wir ganz am Anfang der Bibel, wieder einmal, wo Gott den Menschen hat erschaffen. Zu welchem Zweck? Ich meine, im Prinzip hat er sich nur Probleme gehandelt damit, oder? Ein Haufen Aufwand und ein Haufen Stress. Und es ist nicht so rausgekommen, wie es geplant war. Warum macht er das, wenn er doch alles weiss? Er hat Menschen geschaffen. Zu seinem Bilde. Nach seinem Bilde. Er hat ein Ebenbild wollen. Er hat es Gegenüber wollen. Er hat nicht mehr alleine sein. Er war nicht wirklich ganz alleine, weil Jesus und der Heilige Geist ja auch schon gegeben und die Engel hat es auch schon gegeben. Aber er hat etwas nach seinem Bilde. Und dann lesen wir doch dort beim Sündenfall. Also wir lesen es nicht wirklich, aber wenn man beim Sündenfall schaut, dann steht, wie Gott so durch den Garten wandelt und den Adam sucht. Weil er gerne hätte mit ihm reden. Und das wird so erzählt, wie wenn das eine Gewohnheit wäre gewesen. Dass Gott ab und zu einfach in den Garten ist gekommen, um mit dem Adam zu pläudern. Kaffee haben sie wahrscheinlich noch nicht gehabt. Aber einfach miteinander zusammenhöckeln, spazieren, Gemeinschaft haben. Gott hat uns lieb. Gott hat auch ein Objekt von seiner Liebe. Er hat jemanden, den er gerne haben konnte. Nicht einfach ein Teddybär. Sondern jemanden, der die Liebe auch erwidern kann, auf völlig freiwilliger Basis. Was ist der Unterschied zwischen einer Plüschkatze und einer echten Katze? Mit der Plüschkatze kann man zwar alles machen, aber es kommt nichts zurück. Mit einer echten Katze kann man nicht alles machen, Die kann nicht immer streicheln und die will nicht immer. Aber wenn sie dann freiwillig einem auf den Schoß gumpet, hat das ganz eine andere Qualität. Und darum hat Gott Menschen wollen. Darum hat er die gemacht. Und er hat es natürlich nicht geplant, dass der Sündenfall passiert. Er hat es nicht wollen. Und die ganze Geschichte, die jetzt läuft, die Geschichte der Menschheit ist, diesen Zustand wiederherzustellen. Von dieser innigen Gemeinschaft, wo nicht die Beziehung stört. Weil die ist ganz heftig gestört worden durch das, dass die Sünde ist auf die Erde gekommen. Durch den Ungehorsam von uns Menschen. Und das möchte Gott wiederherstellen. Gott möchte, dass wir wieder Frieden haben. Der Frieden, wo wir dann sagen, paradiesische Zustände. Das heisst Ruhe, Frieden, Geborgenheit, Sicherheit, Bedeutung. Und für das ist Jesus gekommen. Und für das haben wir den Missionsauftrag im Matthäus-Evangelium am Schluss, wo Jesus sagt, geht raus und erzählt davon. Weil jetzt, durch das, dass ich gestorben bin und wieder auferstanden bin, ist der Weg frei zu diesen paradiesischen Zuständen. Wir haben es noch nicht gerade jetzt, im Moment, aber der Weg ist frei dazu. Und euer Auftrag, liebe Jünger, ist es, das den Leuten Gott zu erzählen. In der Waffenrüstung heisst es ja, legt die Schuhe an von der Botschaft vom Frieden, was das Evangelium ist. Die Botschaft von der Versöhnung. Es ist möglich, Ruhe zu haben, Gelassenheit, Geborgenheit in diesem Leben. Das ist Ziel. Und was macht jetzt der Heilige Geist da drin? Es steht in der Bibel, dass er der Parakletos ist. Und wenn man das genau übersetzt, heisst das, der zur Unterstützung herbeigerufene. Oder der, der daneben steht und hilft. Also der Auftrag vom Heiligen Geist ist nicht zu sterben für unsere Sünde, das ist der Auftrag von Jesus gewesen. Der Auftrag ist auch nicht, etwas Neues zu schaffen, das ist der Vater, der Schöpfer, sondern sein Auftrag ist es, beizustehen, uns die Ausrüstung zu geben, dass wir dem Auftrag nachkommen können. Weil aus uns raus, das haben wir heute, glaube ich, auch schon gehört, können wir nichts. Es ist ja nicht wahr, dass wir gar nichts können. Wir können kochen, putzen, Wäsche flicken, wir können arbeiten, wir können viel. Ja, wir können Decke aufbohren und wir können viel. Aber damit das einen Wert hat für die Ewigkeit, brauchen wir die geistliche Dimension. Und für die ist der Heilige Geist zuständig in unserem Alltag. Wir haben so viele Situationen und jetzt gehen wir zum Petrus. Am Petrus sein allererstes Erlebnis mit dem Heiligen Geist. Pfingsten. Das ist schon ziemlich massiv. Und zwar wissen sie, Jesus erzählt das, an dem letzten Abend, wo er mit den Jüngern noch zusammen ist, bevor er gefangen genommen wird, redet Jesus viel vom Heiligen Geist. Er kündigt das an, er versucht es nicht zu erklären. Wenn das im Unterricht angeschaut, es hat mich so angerührt. Jesus ist so, nicht verzweifelt, aber es ist ihm so wichtig. Er ist richtig fast in einem Zeug inne, weil er will, dass die Menschen, die Jünger verstehen, die ihm doch so lieb sind, dass wenn er weggeht, dass wenn das ganze Drama über sie überbricht, dass sie nicht alleine sind. Dass es weitergeht. Das Ende vom Johannesevangelium ist so spannend. Da redet Jesus so eindringlich von dem Heiligen Geist. Und da sehen wir auch schon alles das, was er hat. Jesus sagt dort schon, er wird euch erinnern an alles, was ich gesagt habe. Er wird euch Weisheit und Kraft schenken, das Richtige zu machen. Er wird die anderen überführen von der Wahrheit. Das kommt alles in diesen letzten Kapiteln vom Johannesevangelium. Und dann sind sie da und es passiert nichts. Und sie schliessen sich ein und sie sind völlig deprimiert. Die einen sind wahrscheinlich auch ziemlich depressiv. Und sie wissen nicht mehr weiter. Und sie wissen wirklich nicht mehr weiter. Und plötzlich in diese Situation hinein fängt es an zu rauschen. Es fängt an mit etwas, was man erlebt. Die erste Begegnung von Petrus mit dem Heiligen Geist war eine sehr körperliche Begegnung. Das hat er gehört. Das steht in der Bibel. Es hat gerauscht wie in einem grossen Sturm. Es ist nicht einfach irgendwie, ich glaube, es ist etwas passiert, sondern das war erlebbar. Und sie haben gesehen, auf dem Kopf jeweils die Feuerzunge. Auf dem eigenen ja nicht, aber auf dem von der anderen. Da hat es die Feuerzunge gehabt. Das war sichtbar, hörbar, sichtbar. Und sie haben sofort angefangen, in fremden Sprachen zu reden. Und ich meine, die haben da noch gar nichts gewusst von dem. Und es ist einfach passiert. Also es ist auch ein riesen Erlebnis gewesen, von allen Sinnen. Der Heilige Geist hat sich wirklich manifestiert. Er ist praktisch geworden. Und es gibt eine völlige Veränderung. Aus diesen verängstigten Jüngern gibt es mutige, fast ein bisschen freche, nicht im negativen Sinn, sondern im positiven, zielstrebige und sichere Menschen. Die gehen nämlich quasi in die Höhle des Löwen, mitten in Jerusalem, auf den Tempelplatz und fangen an, die Wahrheit zu predigen, wo man kurz vorher noch einen umgebracht hat, wegen. In verschiedenen Sprachen. Sie stehen da und der Petrus hat die Predigt seines Lebens. Es bekehren sich 3000 Leute auf einen Schlag. Und es passiert eben nicht nur das. Weil stellt euch vor, wir würden rausgehen predigen und es würden sich 3000 Leute bekehren. Wir wären überfordert. Was machen wir mit denen? Darum, was eben alles noch passiert, das vergisst man manchmal. Das ganze Gemeindeleben entsteht. Das ergibt sich, der Heilige Geist zeigt das, wie das passieren muss. Die Hierarchie, es ist klar für alle, die Apostel sind die Leiter. Es gibt eine Struktur, wie man sich trifft, was man dann macht, wo man sich trifft. Es gibt auch Klarheit über die Finanzierung. Die wollen verkaufen alles, was sie haben, und dann gibt es eine Kasse. Und es entwickelt sich auch die Diakonie, die Sozialarbeit. Und man schaut zu den Schwächsten. Das passiert praktisch auf einen Touch. Und was erleben dann die Jünger? Es ist Bestätigung von dem, was Jesus gesagt hat. Ich schicke euch einen Beistand. Ich schicke euch einen, wo euch hilft. Weil wenn sie jemals Hilfe gebraucht haben, dann in dieser Situation. Und sie ist gekommen über Bitte und Verstehen. Er erinnert den Heiligen Geist, den Petrus, an das, was er gehört hat in diesen 3 Jahren von Jesus. Er befähigt ihn, indem er plötzlich reden kann wie ein Buch. Das war vorher nicht seine Stärke. Und er zeigt ihm die Wahrheit auf über die Situation. Sie müssen ja keine Angst haben, was kann ihnen schon passieren? Gott ist mit ihnen. Das ist die Wahrheit. Und das gibt Freiheit. Darum können sie so freimütig anstehen. Nachher wird es ja dann noch spannend. Es ist ja eine ziemliche Story. Dann gibt es ja die Heilung von dem Lahmen. Und das hat ja dann ein Nachspiel und dann müssen sie von der Höhe Rat. Dort, wo Jesus verurteilt wurde. Und dort erlebt der Petrus Ruhe. Wenn man das liest, er war doch der, der dem Soldaten noch das Ohr abgeschlagen hat mit dem Messer. Er war der, der immer voll drauf los, mit dem Kopf durch die Wand, zack, das Schier bei den Hörnern zu packen. Aber was wir beim Petrus sehen, vor dem Höheren Rat, das ist ein weiser Mann, der weiss, was er will. Und der das so sagen kann, dass es die anderen verstehen. Also der Petrus, der weiss plötzlich, dass er nichts mehr beweisen muss. Er muss die von dem Höheren Rat nicht überzeugen. Wenn man die Predigt liest, das ist so, es ist eine flammende Rede, aber es ist nicht, dass er zurückschlagen muss oder so etwas. Es ist nicht, dass er muss die anderen verletzen muss. Sondern er legt seinen Standpunkt dar, ruhig und klar. Und das ist etwas Neues beim Petrus. Und er erlebt so den Heiligen Geist, der ihm Sicherheit gibt. Wisst ihr, wenn wir wissen, wer wir sind vor Gott, wenn wir die Wahrheit über uns erkennen, und darum heisst der Heilige Geist auch der Geist der Wahrheit, dann kommen wir Sicherheit über. Und dann gibt das Ruhe. Dann müssen wir den Menschen nichts mehr beweisen. Dann können wir sagen, ja, so habe ich das entschieden. Vielleicht entscheiden wir mal etwas falsch, aber dann können wir uns entschuldigen. Weil wir sicher sind in uns, weil wir nichts mehr beweisen müssen. Es gibt eine weitere Situation, zwischen ihnen passieren zwei ganz wichtige Sachen. Es ist der Stephanus, der gesteinigt wird und fast fröhlich ist dabei. Also ich finde das Hammer, wenn man das liest. Der Stephanus, der wirklich gesteinigt wird und in dem Moment, wo die Steine fliegen, sieht er den Himmel offen und er hat ein Strahlen auf dem Gesicht und erzählt laut, was er sieht, nämlich Gott auf dem Thron und Jesus zu seiner Seite und man hat richtig das Gefühl, er erfreut sich. Das ist der Heilige Geist, wo der Stephanus erlöst von seinem Leiden. Das steht so. Der Heilige Geist hat in den Himmel aufgetan, damit er nicht Angst haben muss. Der Heilige Geist hat ihm gezeigt, wo er hinkommen wird, damit er nicht Angst haben muss. Und dann kommt der Philippus mit dem Kämmerer, der da den Kämmerer durchfährt und er möchte eigentlich gerne auch mit Jesus und er kommt raus und dann kommt der Philippus vom Heiligen Geist den Auftrag über mit dem Mann zu reden. Ganz komisch gewesen zu selber Zeit. Der Mann bekehrt sich und dann wird der Philippus entrückt. Er verwacht einfach an einem anderen Ort. Also es steht nachher so und man fand Philippus dort und dort. Also der ist nicht dorthin gelaufen, sondern der ist plumps einfach weg gewesen und am anderen Ort gewesen. Das ist etwas, was erlebbar ist. Seht ihr, der Heilige Geist hat Auswirkungen, ganz konkrete. Er nimmt Angst weg, er gibt Sicherheit, er zeigt die Wahrheit auf über eine Situation. Und dann kommt der Petrus und der Cornelius. Und der Petrus ist doch so einer, der so wichtig ist, dass er alles richtig macht. Und dann hat er einen Traum, wo er Sachen essen muss, die eigentlich vom Gesetz her verboten sind. Und jemand sagt ihm, jetzt iss von dem. Und er wehrt sich zweimal und sagt, das kann ich doch nicht, das ist doch verboten. Und nachher sagt er, doch, du sollst. Und in dem Moment kommen die Leute von dem Cornelius und sagen, Petrus, musst zu uns kommen, der Cornelius möchte sich bekehren. Der möchte zu Jesus finden. Aber das ist ein Heid, ein Römer, ein Böse. Und der Petrus geht mit, das findet er noch gut. Aber dann tut er wirklich dort Sachen machen, die gegen das Gesetz sind, nämlich genau das, was er geträumt hat. Und das zeigt ihm der Heilige Geist, dass es richtig ist in dem Moment. Was ich interessant finde, ist der Weg, den Petrus da macht. Er erlebt Sachen mit dem Heiligen Geist, ganz konkrete. Er erlebt ihn körperlich, er erlebt die Wirkung, wie sich Leute bekehren plötzlich, wo er quasi wenig dazu beiträgt. Und er sieht, wie das plötzlich läuft. Und das gibt Vertrauen. Das gibt ihm ein Vertrauen in die Kraft, die da ist. Er hat ja nicht mehr Jesus, den er anschauen kann. Aber es ist etwas anderes jetzt da. Etwas, das ist wie Jesus, das wirkt wie Jesus, das das Gleiche kann wie Jesus. Man sieht es halt einfach nicht. Und da hat der Paulus, man merkt richtig, wenn man das liest, im Zusammenhang, wie der Petrus Vertrauen überkommt, wie er sicherer wird mit dieser Kraft. Wie er nicht mehr muss zweimal fragen, ist es auch wirklich so? Bist jetzt du das, Geist? Ist du es von dir her? Sondern plötzlich wird er sicher, wo sich die Leute bekehren und wo die plötzlich die Heiden auch anfangen in Zungen reden. Ist es für den Petrus als Einziger übrigens klar, dass das vom Herr ist. Alle anderen haben ein kleines Problem. Sie sind völlig verwirrt. Aber die haben auch noch nicht so viel erlebt wie der Petrus. Und der Petrus findet nachher auch wieder die richtigen Worte. Und wir haben es dem zu verdanken, dass wir heute Christen sein können. Wir müssen nicht zuerst Juden werden. Sondern wir haben Zugang. Das hat der Petrus dort entdeckt durch den Heiligen Geist, dass Gott möchte alle Menschen retten und alle versöhnen. Was heisst jetzt das für uns, wenn wir diesen Weg anschauen? Also was will der Heilige Geist? Er will uns befähigen, unseren Auftrag wahrzunehmen. Weil der Petrus von sich aus hat nicht 3000 Leute bekehren an diesem Tag. Er hat nicht können vor dem Höheren Rat so ruhig auftreten. Das widerspricht seiner Natur. Er hat sich Sorgen gemacht, sicher auch. Aber sie haben sich nicht Sorgen gemacht, sie haben Lob gepreist. Sie haben Gott angebetet. Und der Petrus hätte nicht können so mit einer Klarheit auf dem Weg gehen, dass auch die Heiden können zu Jesus kommen, wenn der Heilige Geist nicht mit ihm den Weg gegangen wäre, über den Traum vorher, über die Vorbereitung. Das ist der Heilige Geist und der Stephanus hätte nicht können so sterben, wenn der Heilige Geist ihn nicht den Himmel aufgemacht hat. Und der Philippus hat seinen Auftrag nicht können wahrnehmen. Und da gibt es noch ganz viele Sachen. Es geht darum, dass der Heilige Geist uns führen und leiten im Alltag. Ganz konkret. Er gibt uns das, was uns fehlt. Er sagt uns manchmal voraus, weil er uns vorwarnen möchte, weil etwas Schwieriges kommt für uns. Dann gibt er uns vielleicht auch einen Traum voraus. Oder er gibt uns einen Impuls. Lügt dieser Person an. Oder er macht uns ruhig, weil er uns die Wahrheit sagt. Die Wahrheit ist, du musst dich nicht sorgen, weil der Herr sorgt für dich. Aber wir drehen manchmal und denken, ui, und wenn ich eigentlich alles gedacht, muss ich rasen, muss ja dieses. Aber eigentlich können wir es gesorgt geben und sagen, Herr, es ist dein Werk. Wenn ich etwas vergessen habe, dann erinnere mich bitte daran. Für das ist der Heilige Geist da. Es sind die ganz kleinen Sachen im Alltag. Herr, ich habe heute ein Riesenprogramm. Was muss ich wirklich alles machen? Oder ich müsste so viel machen, Herr. Aber was ist wirklich wichtig? Dort fängt unser Leben an mit dem Heiligen Geist. Bei diesen Sachen. Und der Heilige Geist erlebt in euch. Und das habt ihr schon erlebt. Was uns Angst macht, ist, dass die Manifestationen, das Brausen und das, wo man das Gefühl hat, man verliert Kontrolle. Jetzt macht es nur noch mit einem. Aber vor dem müssen wir nicht Angst haben. Es hat eine Stelle, die ist mir so eingefahren. Die ist dann beim Paulus und die schauen wir das nächste Mal noch ein bisschen neuer an. Da heißt es wortwörtlich, dem Heiligen Geist und uns hat es als gut erschienen, das. Dem Heiligen Geist und uns. Ich habe gedacht, also, ich will mir das kaum getrauen. Also, sie geben ihren Senf dazu, versteht ihr? Es ist nicht einfach der Heilige Geist, der sagt, so müssen das machen. Sondern er sagt, schau, so sollt ihr das machen. Und dann haben die Ältesten von der Gemeinde in Jerusalem überlegt, okay, ja, mal, das machen wir so. Es ist also nicht so, dass der Heilige Geist Kontrolle übernimmt über Situationen. Das hat er nicht an den Pfingsten gemacht. Das hat er nie neu mit gemacht. Es hat immer das Einverständnis gebraucht von dem Menschen, der es betroffen hat. Der Heilige Geist handelt nicht einfach gegen unseren Willen. Das ist ihm nicht möglich. Da setzt er sich selber eine Grenze. Er setzt sich freiwillig da seine Grenze. Und darum muss man nicht Angst haben vor ihm. Wenn der Petrus nicht predigen auf dem Tempelplatz, hätte er nicht gehen müssen. Der Heilige Geist hätte ihn nicht einfach gepackt und dort angestellt. Er hätte das Maul nicht müssen abeinander tun. Er hätte nicht müssen zum Cornelius. Er hätte können sagen, nein, ich habe heute keine Zeit. Oder auf so etwas lasse ich mich nicht ein. Aber er hat das nicht. Er hat sich darunter gestellt. Er hat gehört, wenn Jesus mir das gesagt hätte, hätte ich es auch gemacht. Weil ich das Vertrauen hatte zu ihm. Und wenn jetzt der Stellvertreter von Jesus mir das sagt, dann habe ich das gleiche Vertrauen zu ihm. Und mache das dann auch. Aus dieser Beziehung heraus. Und darum ist es wichtig, dass wir wissen, der Heilige Geist ist eine Person und nicht einfach eine Kraft, die einfach wirkt. Irgendwie, wo er gerade will. Ja, er wirkt, wo er gerade will und wie er gerade will. Das haben wir nicht unter Kontrolle. Aber wie er an uns wirkt und was wir dann machen, das haben wir unter Kontrolle. Aber ob er jetzt uns durch einen Traum oder durch eine andere Person oder durch ein Wort aus der Bibel oder durch irgendeinen Gedanken, der einfach kommt, oder ein Bild in der Natur, zu uns redet. Das ist seine Entscheidung. Das können wir uns nicht wünschen. Petrus hat nicht können wünschen, in welcher Sprache er zum Beispiel predigt. Er hat nicht können wünschen, wie viele Leute sich bekehren. Oder dass der Cornelius dieses und jenes auftischt. Das hat er nicht können wünschen. Aber er hat können sagen, ja, ich mache mit oder ich mache nicht mit. Also, seine Methoden, was für Methoden der Heilige Geist anwendet in unserem Leben, das können wir nicht wünschen. Aber wir können immer sagen, ich mache mit oder ich mache nicht mit. Und wenn wir den Weg gehen, genauso wie in den Petrus geht, dann ist es interessant, mit der Zeit steht nicht mehr viel vom Heiligen Geist in der Apostelgeschichte. Ich habe lange über das nachgestudiert. Es gibt ja die Theorie, dass er einfach immer weniger gewirkt hat, der Heilige Geist. Aber ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube, es ist so normal geworden für die Gemeinde, für die Christen, für den Petrus, das Leben mit dem Heiligen Geist. Es ist so natürlich geworden, dass man es nicht immer noch sagen musste. Ich sage Björn ja auch nicht jeden Tag, dass ich ihn lieb habe. Ich meine, irgendwann... Es ist gut, wenn man es zwischen ihnen sagt, aber es muss nicht mehr jeden Tag sagen. Ich meine, er weiß es jetzt. Du weißt das, oder? Sachen, die normal werden, muss man nicht mehr immer erwähnen. Und das passiert. Am Anfang ist der Heilige Geist in jedem... Fünfter Vers ist ein übertrieben, aber es kommt 3-4 Mal im Kapitel vor jedem. Und mit der Zeit, weil es für die Jünger einfach auch neu war und für uns ist das auch. Wenn es neu ist, dass wir unser Leben so ausrichten und sagen, ja, Heiliger Geist, ich will dir jetzt so vertrauen, wie ich es eigentlich Jesus tue. Aber du bist jetzt halt da und Jesus halt nicht. Also, versteht ihr, Jesus ist ja im Himmel und herrscht. Dann werden wir die gleichen Erfahrungen machen wie ein Paulus. Und mit der Zeit wird es normal und wir müssen es immer sagen. Und zudem möchte ich euch ermutigen, dass ihr anfängt, ein bisschen hören auf die Stimme, dass ihr euch anfängt, ein bisschen fragen, ist jetzt das der Heilige Geist? Wenn ihr etwas träumt, ist jetzt das vom Herrn? Am Anfang ist man sehr unsicher. Aber es muss nicht so bleiben. Je mehr Erfahrung man macht, desto besser kommt es. ist wie bei allem. Ich bin noch kein Meister vom Himmel gefallen. Es braucht bei allem Übung. Man muss alles lernen. Und das Leben mit dem Heiligen Geist ist genau gleich. Es ist Übung. Das nächste Mal schauen wir dann eben die noch schwierigeren Sachen an. Jetzt möchten wir noch beten miteinander. Bitte euch aufzustehen dazu. Ja, Jesus, ich möchte dich loben und preisen, dass du uns einen Beistand hast geschickt. Dass wir wirklich in deinem Auftrag nachkommen können. Dass wir das machen können, was du eigentlich verlangst von uns, was du erwartest von uns, dass wir den Menschen die Botschaft von dem Frieden bringen können. Und ich danke dir, dass du uns zuerst hilfst, dass wir selber Frieden finden. Dass wir selber Ruhe finden. Und so bitte ich dich wirklich, dass du mit deinem Heiligen Geist mächtig unter uns wirkst. Dass der Heilige Geist anfangen zu verwachen in uns, noch viel mehr. Weil ich glaube, dass du immer noch mehr parat hast. Wir haben noch nicht gesehen, Tote aufstehen. Ich glaube, dass du uns da noch viel möchtest lehren, Herr. Über deinen Geist und wie er uns beisteht. Und so bitte ich dich, dass du jetzt wirklich jedem so eine Idee ins Herz gibst, wo er könnte auf den Heiligen Geist hören. Wo er ihn könnte herausfordern. Ja, Herr, ich bitte dich wirklich, dass du das Thema in unseren Herzen drehen, dass du das anfängst zu bewegen, Herr. Du bist der, der die Erkenntnis schenkt. Du bist der, wo die Überzeugung gibt, Herr. Ja, und so bitte ich dich, dass du mit deinem Segen über uns wachst in den nächsten Wochen. Dass du unter uns bist und unsere Füße auf sicheren Boden stellst. Dass du um uns herum bist und uns bewahrst von allen Angriffen vom Feind. Ja, und dass du unseren Kopf wirklich in der Wahrheit leitest. Dir sei alle Ehre dafür. Amen. Dürfen wir noch einen Ausklang hören von der Musik und dann gibt es noch